Von mir aus noch mal, auch nochmal herzlich willkommen zum Vortrag. Titel hat der Kollege schon gesagt. Ich bin Micha und bin Infrastrukturadmin bei der Aspicon. Kann jetzt nicht sehen, wenn ich das Mikrobild zur Seite nehme. Und wer das die letzten Jahre verfolgt hat, Automatisierung ist so ein bisschen unser Steckenpferd. Das ist jetzt nicht der erste Vortrag. Heute geht es nicht nur um Ansible, geht so ein bisschen um das größere Ganze. Kurz zur Aspicon. Wir sind ein Dienstleister und Service Provider und mit einem starken Fokus auf hochverfügbare Datenbankinfrastrukturen, machen Dienstleistung, Projektgeschäft, Consulting, alles in diesem Rahmen, was dazugehört. Und um aus dem Antrieb unsere Effektivität zu steigern, beschäftigen wir uns auch sehr intensiv damit, Prozesse zu automatisieren, Deployments zu automatisieren. Das ist so unser Ansporn an der Stelle. Und da wollen wir dann auch ab und zu mal einmal im Jahr die Gelegenheit nutzen und hier ein bisschen unsere Erfahrungen mitteilen und einfach ein bisschen was an die Community zurückgeben. Kurze Frage ins Publikum. Wir haben schon mit Zeit verloren, müssen uns beweilen. Was ist für euch Automatisierung? Einfach reinrufen.
Faulheit.
Ja, Qualität. Noch Werkzeuge. Automatisierungsmöglichkeiten. Ansible habe ich schon gehört. Ja, okay. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich möchte mit euch nicht streiten, was Automatisierung genau ist oder was Automatisierungswerkzeug oder die Klasse erfüllt. Für den Zweck heute sagen wir mal, Automatisierung ist alles, was mir irgendwie Arbeit abnimmt, was irgendwie im Hintergrund alleine läuft, selbstständig läuft, selbst wenn ich das halbautomatisch triggern muss, was Arbeit mir abnimmt, die ich dann nicht selber erledigen muss, in der Zeit irgendwas anders machen kann. Das heißt, wir haben es schon gehört, Shell-Skripte könnte man auch in einem gewissen Rahmen als Automatisierung bezeichnen. Wir wollen das Ganze nicht zu akademisch betrachten. Was wir heute hier machen, ist auch keine Schulung in irgendeine Richtung. Wir werden uns nur ein paar Beispiele anschauen. In diesem Kosmos Automatisierung, ihr könnt mich mehr oder weniger als Geschichtenonkel betrachten an der Stelle. Ne? Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht von banal bis Katastrophe. Den einen oder anderen wird es vielleicht sogar das eine zu banal erscheinen. Aber wir haben mit Absicht das so gewählt und keine Voraussetzung angegeben, dass man irgendwie hier mit einem gewissen Skillset kommen muss. Wenn technische Details nötig sind, kann ich die in einem Rahmen noch erklären oder dann hinterher für heute. Ich werde nicht darauf eingehen, wo die Beispiele her sind und ich werde auch keine Fragen dazu beantworten. Wir nehmen für heute einfach an, dass das die drei hier erlebt haben und daran werden wir quasi die Geschichten auch dann erzählen. An Torben, Tina und Rudi. Das ist nicht meine Wahl. Das ist ihre Wahl. Gut, los geht's. Erstes Beispiel. Bevor wir mit Automatisierung anfangen, müssen wir erstmal irgendwie ein Automatisierungswerkzeug haben. Und ich habe es am Anfang gesagt, bei uns in der Firma ist Ansible ein großes Thema. Deswegen starten wir auch mit Ansible. Und wenn ich mit Ansible irgendwas automatisieren möchte, brauche ich Playbooks, Rollen in irgendeiner Form. Wer kennt sich mit Ansible ein bisschen aus? Oder wer kennt sich absolut nicht mit Ansible aus? Okay. Ganz kurz, Ansible ist wie ein Admin. Ich gehe mit SSH irgendwo hin, führe einen Befehl aus. Ansible macht exakt das Gleiche, nur deklariert, idempotent, aber Ansible verbindet sich auch mit SSH, also bei Linux-Maschinen zumindest. Und die Befehle, die dann ausgeführt werden, sind dann einfach Python-Skripte. Aber Ansible macht im Grunde das Gleiche wie ich, nur schneller, ohne schwitzen, ohne müde werden. Ne? Ganz, ganz grober Rahmen. Wenn ich also Ansible ausführen will und anfangen will, mit Ansible irgendwas zu automatisieren, jeder normale Mensch geht zuerst erstmal an die Galaxy und guckt sich dort um. Ist ein schöner Ort, wo man sich Beispiele holen kann, wo man sich auch Rollen herziehen kann, die man dann schon mal benutzen kann, um einfach den Start zu beschleunigen. Und das war halt auch bei Torben so der Anfang. Mittlerweile hat Torben festgestellt, okay, das passt nicht alles oder das reicht mir nicht, ich muss das selber entwickeln und hat 7 Collections mit über 70 Rollen und hat nicht nur Torben allein hat die gebaut, sondern Torben und seine Kollegen. Und das hat sehr viel Zeit verschlungen. Wer will mal schätzen, wie viel Zeit da drauf gegangen ist? In Stunden? 70. 70. Bei 70 Rollen. Also, man muss dazu sagen, da ist Testing dabei, da ist Entwicklung dabei, da sind gewisse Learnings auch schon mit dabei. 1500. Ist eine schöne Zahl, es sind mehr. Also, nichts Genaues weiß man nicht, aber ich würde mal so zwischen 2500 und 3000 schätzen. Gut, was ist jetzt eigentlich das Problem an dem Ganzen? Und was ist das Learning von Torben? Warum sind das so viele Stunden? Es ist relativ einfach. Torben und seine Kollegen haben sich hingesetzt, haben gesagt, okay, wir brauchen einen gewissen Satz von Ansible Collections und Rollen, um das auszuführen oder das zu erledigen, was wir momentan mehr oder weniger händisch bei uns in der Infrastruktur machen. Und haben sie gesagt, okay, wir brauchen eine Rolle für das und für das und für das und haben quasi eine Liste aufgebaut und haben das aber nicht von Anfang an ordentlich strukturiert, nicht von Anfang an gesagt, was sind unsere wichtigsten Punkte und so weiter und haben dann einfach mehr oder weniger ein bisschen den Überblick verloren und haben nicht, ne, wir sehen es schon hier, Pareto-Prinzip steht da, die sind nicht rangegangen, haben gesagt, was müssen wir als erstes erstmal bauen, wo haben wir erstmal einen schnellen Gewinn, sondern haben tatsächlich angefangen, durchweg zu bauen. Das hat mehrere Implikationen. Also Torben hat sich dann hinterher hingesetzt und sich Gedanken gemacht. Ne? Die erste Implikation ist, du hast, wenn du so viel baust auf einmal, hast du einen Umsetzungsdruck. Du musst es dann auch verwenden, sonst ist es ja völlig für die Katze entwickelt. Wenn du so viel gleichzeitig umsetzen willst, hast du sehr, sehr viel, einen sehr hohen Druck, zeitlich das Zeug ordentlich durchzutesten und dann wieder Feedback an die zu geben, die das entwickeln. Dann dadurch, dass es so viel auf einmal ist, ist es auch nicht möglich, dass das Feedback für gewisse strukturelle Entscheidungen überall gleichzeitig ankommt. Das heißt, einer von den Entwicklern, die eine Rolle schreiben, kriegt das Feedback, der nächste nicht. Und dann hast du dort wieder unterschiedliche Entwicklungen. Das macht alles das im Nachhinein das Leben schwer, macht wieder Probleme, die wieder ausgebügelt werden müssen, müssen wieder an die Entwicklung zurück. Und wenn man so viel auf einmal baut, ist es auch sehr schwer, ein Learning umzusetzen, weil ich muss dann einmal komplett wieder alles anfassen. Fange ich erst mal klein an, geht es deutlich einfacher. Wir kommen dann nochmal zurück, das wird sich ein schöner Kreis dann schließen. Wir werden nämlich genau wieder dort landen. Gehen wir erst mal ein Beispiel weiter, ein bisschen genauer in dieses Thema rein. Tina ist in dem Fall eine Kollegin von Torben, und Tina hat sich vorgenommen, Sudo umzusetzen. Und wer mit Ansible gearbeitet hat und die Galaxy kennt, kennt sicher auch die Fedora Linux System Roles. Das ist eine Collection, die von Red Hat und der Community gepflegt wird. Und das ist ein guter Anlaufpunkt. Man kann den Leuten, die das bauen, unterstellen, dass sie wissen, was sie tun. Und man kann sich da auch mal Anregungen holen, da reingucken oder eben auch die Rollen verwenden. Und das war auch die Idee von Tina, nur Sudo gab es nicht. Also beschließt Tina, Sudo baut sie selber. Das dauert in Zeit, sagen wir 60, 70 Stunden. Tina baut das, testet das. Aber Tina ist keine Linux-Administratorin, sondern Entwickler. Und Entwickler und Administratoren haben ein bisschen eine andere Sicht. Das sieht für jeden ein kleines bisschen anders aus. Jeder hat ein kleines bisschen Fokus, sodass die Rolle, die dort rauskommt, nicht so optimal ist. Nichtsdestotrotz wird erstmal verwendet, wird erstmal adaptiert, bis ein Kollege von Tina auf die Idee kommt, ich brauche ein Feature. Und das ist mit Sudo, mit Hand ist das überhaupt kein Problem. Aber ich finde keine Möglichkeit, das in der Rolle von Tina umzusetzen. Also schaut er sich um und stellt fest, dass ungefähr, also ein paar Wochen nachdem Tina diese Rolle gebaut hatte oder angefangen hat, die Rolle zu bauen, genau die gleiche Rolle in der Linux System Roles Collection aufgetaucht ist. Und hätte Tina das nicht gemacht, sondern einfach irgendwas anderes gemacht, wäre sie doppelt so schnell fertig gewesen. Und vor allem die Rolle von Red Hat und der Community, die bildet den ganzen Umfang ab und ist einfacher strukturiert, dahingehend, dass die Definition der Variablen, die ich dann umsetze, im Inventory einfacher zu beschreiben ist. So. Was passiert also? Der Kollege von Tina schmeißt jetzt die Rolle raus. Die 70 Stunden sind für die Esse. Warum? Weil ähnlich wie bei dem größeren Ganzen Tina nicht vorneweg überlegt hat, okay, wie gehe ich an das Thema ran, wenn ich jetzt fremde Quellen benutze, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Community eine Rolle bei mir integriere mit einem Rapper, wie ist der Weg von mir zur Community zurück, wie ist der Weg von Updates von der Community zu mir. Einfach angefangen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, genau die Variante von den Fedora Linux System Roles genommen und über 2 Jahre nicht abgedeckt. So, und dann bin ich 2 Jahre hinterher, ich habe keine Prozesse und dann verliert man halt den Überblick über das Ganze und verpasst solche Chancen und schreibt dann einfach mal 70 Stunden in die Esse. Wir bleiben bei Ansible. Wie gesagt, Ansible ist so ein bisschen unser Steckenpferd. Deswegen bleiben wir jetzt auch beim nächsten Beispiel bei Ansible, aber ein kleines bisschen anders. Und zwar, Rudi hat wieder ein konkretes Problem. Rudi hat Zertifikate auszurollen. Und für einen Linux-Admin ist das eigentlich kein Problem, ein Zertifikat zu bauen. Ich habe meine CDA, ich schreibe mir ein bisschen Text zusammen, ich werfe OpenSSL drauf und habe mein Zertifikat und mein Key, alles schön. Das skaliert nur schlecht, wenn man 200 Maschinen damit bestücken möchte und auch nicht unbedingt nur ein Zertifikat pro Maschine haben möchte. Also, Rudi setzt ERPCA ein. ERPCA bietet eine Web-Oberfläche. Ist aber im Grunde das gleiche Problem, nur auf eine andere Art und Weise. Ich muss es nicht mit Hand zusammenschreiben, aber ich habe dann, wie der Kollege gestern in der V1, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, den Vortrag, auch 8 Jahre Erfahrung, Automatisierung, sagte, da habe ich ClickOps. Ne? Stellt euch vor, ihr habt 200 Maschinen, ungefähr 100 Dienste oder 150 Dienste im Sinne von, sei es nur die Web-Oberfläche von einem Switch oder von einer hochverfügbaren Stromversorgung. Hat auch ein Zertifikat und die muss ich alle tauschen und die muss ich alle vorneweg bauen. Stellt euch vor, ihr wollt dort eine CA tauschen mit der Web-Oberfläche. Dann sitzt jemand wochenlang nur vor der Web-Oberfläche und schlägt auf das Ding ein, um die Zertifikate alle zu bauen. Und ich werde quasi gefühlt nie fertig. Also für Rudi keine Option. Rudi braucht eine Lösung, die schneller funktioniert. Nicht nur, weil er eine CA tauschen will, das ist ein richtiges Beispiel, sondern auch, weil er Maschinen automatisch deployen will. Und er will nicht die Maschine automatisch deployen und dann immer noch händischen Aufwand haben für ein Zertifikat, was eigentlich nur eine Textdatei und ein Shell-Befehl ist. Also nimmt Rudi sich die ERPCA-Toolbox vor und steht jetzt vor der Entscheidung, wo führe ich die Toolbox aus. Also die ERPCA-Toolbox, wer das nicht kennt, das ist eine PKI. Ich kann damit Zertifikate bauen, verwalten und die Toolbox ist dafür gedacht, an die API von ERPCA zu gehen und dann kann ich über die API quasi meine Zertifikate mir generieren lassen. Und die Frage ist jetzt, wo führe ich die Toolbox aus? Ich habe jetzt die Möglichkeit, mit Ansible ganz plain an jeden Host ranzugehen, die Toolbox mit hinzulegen, von dort an die API zu gehen, das Zertifikat zu bauen, dort liegen zu lassen, die Toolbox wieder wegzuräumen. Alles schön, außer dass ich haufenweise Traffic verursache und das ganze Ding länger dauert, als ich eigentlich das haben will. Oder ich habe irgendwie einen zentralen Host, wo die Toolbox drauf liegt. Den kann ich immer ansprechen mit Delegate, das Zertifikat dann auf dem Zielhost fallen lassen. Und das würde auch funktionieren, hat aber wieder zur Folge, dass ich irgendwie so einen Host rumstehen habe, der nichts Ganzes, nichts Halbes ist. Er muss nicht dauerhaft laufen, aber wenn er gebraucht wird, muss er da sein, sonst funktionieren meine ganzen Automatisierungsworkflows nicht. Ich muss den updaten, ich habe Haufen Prozesse und eigentlich ist er aber nicht unbedingt nötig. Also die Lösung, die Rudi wählt, ist, er nimmt die Toolbox und baut die mit in das Ansible Execution Environment ein. Das funktioniert, das ist ein bisschen Arbeit, aber es funktioniert hervorragend. Und das Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe, stellt euch vor, 200 Maschinen plus minus, 150 Dienste, Switche, richtige Anwendung, CA tauschen. Was schätzt ihr, wie lange es gedauert hat? In Rudis Fall? Einfach irgendeine Zahl. Bitte?
Halbes Jahr.
Nee, 2 Tage. Fast ohne Downtime. Also einmal schön strukturiert, vorne angefangen, hinten durch. 2 Tage hat Rudi gebraucht. Gut, wir bleiben immer noch bei Ansible. Ich verspreche, ich habe auch noch andere Sachen, nicht nur Ansible. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Ansible. Folgendes ist die Herausforderung. Jeder, der irgendwie ein bisschen Hardware betreibt, weiß, dass auch Hardware manchmal ausfällt. Und auch Switche fallen manchmal aus und Firewalls. Und das ist kein Riesenproblem, weil in der Regel sind kritische Stellen im Hochverfügbar ausgelegt. Das heißt, ich habe irgendwie 2 Firewalls und wenn die eine ausfällt, übernimmt die nächste. Ich habe 2 Core-Switche, wenn eine ausfällt, übernimmt der nächste. Aber ich will ja nicht auf dem einen Core-Switch dann weiter ewig lang rumreiten. Das heißt, ich brauche zeitnah Ersatz. Mittlerweile ist das schwierig. Da gibt es Lieferzeiten, die unchristlich sind. Aber das ist noch nicht immer so. In der Regel hat man ja vielleicht auch schon Ersatz gekauft. Steht man vor der Herausforderung, wie kriegt man die Config auf diesen neuen Switch? Ne? Oder ich habe irgendwie einen alten Switch noch im Lager stehen und kann den schnell mit ersetzen, dass ich quasi die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite ausfällt, noch mit abfangen kann, muss den aber konfigurieren. Dann kann ich das wieder mit Ansible machen. Hat aber in dem Fall von Torben Konsequenzen. Und zwar, bei Torben ist das Management der Switche und der Firewall noch nicht mit Ansible umgesetzt. Das heißt, die machen das mit Hand. Und wenn ich jetzt Ansible und händische Arbeit mische, dann habe ich noch ein schlimmeres Konstrukt als nur händisch. Weil da habe ich Drift und noch 2 verschiedene Quellen von Informationen. Ich habe keinen Single Point of Truth. Also weht Torben einen anderen Ansatz. Torben bleibt bei der händischen Konfiguration von den Switchen, aber geht regelmäßig, und regelmäßig halt einmal die Nacht, geht der mit Ansible auf die Switche und holt sich die Running Conf. Und die Running Conf nimmt er und lässt die im Git fallen. Jetzt hat Torben zwei Sachen, die Torben dadurch gewinnt. Er kann sie zwar nicht automatisch konfigurieren, aber die Konfiguration von einem Switch ist jetzt nicht so wichtig, dass die automatisch stattfindet für den Fall, dass ein Switch ausfällt. Weil die sterben, auch wenn Hardware kaputt geht, das stirbt nicht wie Fliegen. Ne, das brauche ich nicht einmal am Tag. Aber er hat einmal am Tag seine Running Conf. Er kann die Entwicklung verfolgen, weil es im Git liegt. Und er kann jederzeit einen einfachen Switch nehmen, oder eine Firewall neben seine ausgefallenen Stellen, wo noch eine läuft, und kann relativ schnell dann die letzte aktuelle Config auf das Ersatzgerät spielen und hat mit einem überschaubaren Aufwand sich die größten Sorgen erledigt, ohne dass er sich hinsetzt. Und es ist wirklich nicht einfach, oder man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen, sowas mit Ansible zu automatisieren, weil wenn ich das automatisiere, muss es wirklich stimmen, sonst mache ich mir mein Netzwerk aus. Ne? Und das spart er sich, indem er einfach nur die aktuelle Config nimmt. Er hat genauso seine Sicherung. Das Wiederherstellen ist ähnlich schnell, nicht ganz so schnell, aber der Fall tritt auch weniger oft auf. Gut. Zurück zu Tina. Das ist jetzt das erste von den anderen Beispielen. Ganz, ganz banales Beispiel. Tina möchte gern Ordnung halten. Und Tina ist alte Schule. Tina fürchtet sich vor Leerzeichen und Sonderzeichen in Ordner und Dateinamen. Und Tina möchte an einer bestimmten Stelle im Dateisystem, das ist auch ein gemeinsames Dateisystem, wo sie mit Kollegen arbeitet, möchte sie eine gewisse Nomenklatur für Ordner nicht erzwingen, aber sie möchte die gern. Und auch wenn das kein Riesenproblem ist, der Text, wie die Ordner heißen müssen, der ist immer vorgegeben in einer gewissen Struktur, eben mit Sonderzeichen und Leerzeichen. Und es ist zwar kein Problem, einfach zu sagen mkdir, das einfügen und dann Wort für Wort springen und Leerzeichen durch Punkt ersetzen, aber erstens ist das kein dressierter Affe und das ist keine schöne Arbeit. Auch wenn das nicht so oft passiert, es ist einfach nicht schön und Tina denkt sich, das muss doch einfacher gehen. Ne? Und wir arbeiten mit Linux, das heißt, definitiv muss das die Maschine mir abnehmen können. Und Tina setzt sich hin und schreibt einen kleinen Wrapper, weil Tina jetzt nicht unbedingt unnötig Zeit hat. Auch wenn sie Bash kann, lässt sie das ChatGPT machen. Tina setzt sich 10 Minuten vor ChatGPT, der dritte Versuch, völlig ausreichend. Sie geht nochmal durch das Skript, sorgt dafür, dass die Variablen alle ordentlich mit geschweiften Klammern geschützt sind. Und in Zukunft, wenn sie diese bestimmte Art Ordner anlegen möchte, sagt sie statt mkdir, mkpaj, wirft den String genauso rein, zack, Ordner fertig. Nomenklatur, sauber, durchgezogen, 10 Minuten Aufwand. Return of Investment ist jetzt nicht viel, weil ich bloß 30 Sekunden spare, aber zweimal, dreimal die Woche 30 Sekunden, irgendwann habe ich es rein, ist absehbar. Und nicht zu vernachlässigen, die Nerven, die sie spart, wenn sie nicht ständig die Leerzeichen ersetzen muss. Gut, noch ein Beispiel, dass es nicht immer Ansible sein muss. Rudi arbeitet in einer Firma und in der Firma wird Ansible eingesetzt. Aber Rudi ist Datenbankadministrator. Und in der Firma, wo Rudi arbeitet, gibt es Datenbankadministratoren und Linux-Infrastrukturadministratoren. Und die sind zwei getrennte Gruppen und die haben unterschiedliche Aufgaben. Die Datenbankadministratoren administrieren wirklich nur die Datenbanken und die Linux-Administratoren das Linux unten drunter und sorgen sich auch fürs Patching. So, Rudi kriegt jetzt quasi von seinen Kollegen gewisse Regeln. Und eine davon ist, jede Maschine wird einmal in der Woche gepatcht und neu gestartet. Er kann sich raussuchen, wann und welche wann, aber jede Maschine wird einmal die Woche gepatcht und neu gestartet. Jetzt ist das so, dass Rudi drei Datenbankcluster hat. Und alle drei Datenbankcluster sind Rep-Manager-Failover-Cluster. Das heißt, für die, die es nicht wissen, ich habe eigentlich einen Primary laufen und einen Standby, die replizieren. Und falls der Primary ausfällt, gibt es ein automatisches Failover auf den Standby. Der fährt durch als Primary und meine Datenbank läuft quasi weiter mit einem nur sehr kurzen Zeitfensterabbruch. 20, 30 Sekunden ist eine realistische Zeit. So, das funktioniert wunderbar. Mit der Einschränkung bei Rudi, oder Rudi macht seine Backups mit pgbackrest. Und pgbackrest ist sehr, sehr, sehr empfindlich, was Versionsunterschiede angeht. Und die Backups werden immer vom Standby gezogen, um Last vom Primary zu nehmen. Und das Archiving, die Transaktionslogs, werden immer vom Primary gesichert, weil das einfach immer vom Primary passieren muss. So, das heißt, das Backup spricht immer mit zwei Maschinen und ich brauche beide Maschinen auf der gleichen Version, damit das Backup funktioniert. Im Zweifelsfall würde mir das Full Backup reichen, aber dann verliere ich meine Möglichkeit, Point-in-Time-Recovery zu machen, wenn mein Archiving kaputt geht. Also hat Rudi die Motivation, oder Rudi möchte gern, dass die Versionsunterschiede nicht gegeben sind. Aber er kann ja auch nicht beide Maschinen in so einem Cluster gleichzeitig patchen lassen, weil dann braucht er es noch nicht hochverfügbar, dann sind nämlich beide gleichzeitig down. Und abwechselnd hätte wieder ein Versionsunterschied zur Folge, also ist das auch keine Option. Und die setzen Ansible ein und überlegen im Team, die Linux-Admins oder ein paar Linux-Admins und Rudi überlegen, wie sie es lösen können und überlegen, ob sie es mit Ansible machen und wie sie das orchestrieren. Und es wird immer aufwendiger, die Ideen. Und irgendwann kommt einer von den Linux-Admins auf die Idee, lasst uns doch einfach ein Skript laufen. Das läuft einmal am Sonntag. Startet, zieht auf allen Maschinen, das heißt die 7 Maschinen, meine 3 Cluster und mein Backup-Host, zieht das pgbackrest hoch, falls es ein Update gibt. Und dann wird das Paket ein Version-Log auf das Paket gelegt. Das heißt, die Linux-Admins können dann in beliebiger Reihenfolge, wie das festgelegt ist, die Maschinen durchstarten, können die updaten. pgbackrest wird nicht angerührt, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Und es gibt keine Ausfälle vom Backup. Und wir haben aber trotzdem die Compliance-Richtlinie erfüllt, dass quasi alle Pakete einmal die Woche abgedatet werden. Das muss sein, das haben sie erfüllt, Backup läuft, Umsetzungszeit 10 Minuten. Also es muss nicht immer die große Kanone sein, es geht auch manchmal ganz einfach banal mit kleinen Skripten. Gut. Wir bleiben bei Rudi und seinen Kollegen. Ein Kollege von Rudi ist Torben. Wie gesagt, die setzen Ansible ein in ihrer Firma und wir hatten es ja gerade, die haben gewisse Compliance-Richtlinien und eine davon ist, alles, was an Änderungen durchgeführt wird, muss in irgendeiner Form automatisiert durchgeführt werden. Das heißt, Ansible-Playbook, ein Bash-Skript, Python-Skript, was auch immer. In der Regel sind das an der Stelle Ansible-Playbooks oder Bash-Skripte. Aber die haben keine übergeordnete Struktur. Das heißt, Die arbeiten jeder mit Ansible für sich, jeder mit Bash für sich. Jeder kriegt einen Auftrag und schreibt für diesen Auftrag ein Playbook. Ich hab schon ein Grinsen gesehen, also die wissen, die sich auskennen, die wissen, wo das hinläuft. Das sorgt dafür, dass der eine einen Server deployt und Pakete in einer bestimmten Version installiert oder bestimmte Pakete installiert. Und dann gibt es später ein anderes Playbook von einem anderen Kollegen und der will bestimmte Pakete nicht drauf haben, weil die Anforderung sich geändert hat. Das ist aber bei dem anderen nicht angekommen. Der erweitert sein Playbook oder baut das Gleiche und hat immer noch die andere Information. Und dann installieren sie sich schön immer die Pakete drauf und wieder runter und wieder drauf und wieder runter. Das ist Seiteneffekte auf Steroiden. Ne? Was sie quasi gebaut haben mit dieser, also es versteht nicht falsch, Compliance ist für mich kein Schimpfwort. Es hat einen gewissen Grund, es hat gewisse Berechtigung. Auch Ordnung zu halten ist ein hehres Ziel. Aber auf die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben, aufgrund dieser mangelhaft definierten Compliance, möchte ich fast sagen, haben sie im Prinzip das Gleiche geschaffen, als würden sie es noch mit Hand machen, nur schneller und mehr. Ne? Also die gleichen Probleme mit Drift und Chaos, nur halt mit Ansible verstärkt. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wenn ich Automatisierung einsetze, das ist eine Waffe. Ich kann da viel erreichen, aber es ist halt eine Waffe. Ich erreiche halt dann auch gewisse Sachen. Manchmal schneller, als mir lieb ist. Kommen wir zum Beispiel. ABX ist eine Oberfläche für Ansible, für die es nicht kennen. ABX ermöglicht mir das Orchestrieren von Playbooks. Ich muss da nicht auf der Kommandozeile sagen, Ansible Playbook, was auch immer, Playbook, Parameter, Ask, Pass, was auch immer. Ich kann das quasi vorbereiten und dann muss ich nur sagen, Go. Und dann läuft dieses Playbook mit Parametern los. Ich kann das auch zur Laufzeit noch ändern. Und genau das passiert bei Tina. Tina überlegt sich, ich habe Playbooks, ich will die laufen lassen. Aber aus gewissen Gründen ist das so, bei Tina, die Playbooks laufen auf All als Zielhost. Und die Begrenzung findet in Limit statt, weil Limit ohnehin gesetzt werden muss. Ja, das sind verschiedene Felder. Also ich kann bei Ansible sagen, in einem Playbook sage ich, wo soll dieses Playbook ausgeführt werden. Und da kann ich einen Host angeben oder eine Hostgruppe. Und dann wird es eben entsprechend auf so viele Hosts ausgeführt, die in der Gruppe sind. Und es gibt im ABX dann eben noch ein zusätzliches Feld, das gibt es auch auf der Kommandozeile, wo ich das nochmal einschränken kann. Und ich kann in dem Limit-Feld oder in Limit generell nicht nur Hostnamen angeben oder komma-getrennte Listen von Hostnamen, wo ich sage, führe das auf Host A, B und C aus. Ich kann eine Gruppe angeben, die zum Beispiel ABC heißt und da sind Host A, B und C drin und dann gebe ich nur die Gruppe an. Ich kann aber auch Patterns angeben. Stellt euch vor, für die, die es nicht kennen, ihr habt eine übergeordnete Gruppe und in dieser Gruppe sind 10 Untergruppen, wo jeweils Hosts drin sind. Und jetzt könnt ihr sagen, die übergeordnete Gruppe ansprechen, dann habt ihr alle Hosts, die in den 10 Untergruppen sind. Oder ihr sprecht eine Untergruppe an, dann habt ihr die Hosts, die in dieser Untergruppe sind. Stellt euch jetzt vor, ihr wollt alle Hosts ansprechen, außer die Hosts, die in einer bestimmten Untergruppe von den 10 sind. Dann könntet ihr sagen, macht eine komma-getrennte Liste von den 9 Gruppen, die übrig bleiben. Oder ihr sagt einfach übergeordnete Gruppe ohne diese eine. Das sind Mengenoperationen, müsst ihr euch vorstellen. Das ist wirklich ganz einfach eine Mengenoperation, das Pattern. Ich kann sagen, die Gruppe ohne die Gruppe und dann nimmt er alles weg, was auch in der. Ich habe auch die Möglichkeit, Vereinigung, nur die Schnittmenge und so weiter. Da kann ich schöne Konstrukte zusammenbauen, was mir ermöglicht, das ein bisschen einfacher zu formulieren, dass es nicht immer ausartet in Kommalistenorgien. Und Tinas Idee ist genau das zu nutzen. Und zwar an der Stelle, wo die Hosts im Playbook angegeben werden. Na, der ABX läuft los und kriegt eine Liste von Hosts, kriegt dann nochmal das Limit und dann startet das Playbook. Und im Playbook ist nochmal ein Pattern formuliert für die Zielhosts, weil Tina ziemlich genau weiß, welches Playbook auf welche Gruppe laufen soll. Das heißt, sie kann von Anfang an ausschließen, Playbooks, die nur für Windows gedacht sind, brauche ich nicht auf Linux-Gruppen laufen lassen. Und Tina hat Gruppen für Linux und Windows-Hosts, also kann sie in dem Playbook schon mal ranschreiben, Zielhosts, egal was da drin steht, ohne die Menge der Windows-Hosts. Ganz einfach. So müsst ihr euch das vorstellen. Und das macht Lisa nicht nur auf der Ebene, sondern auch noch weiter unten. Und so baut Tina das und setzt das Moments funktioniert. Aber wie das so ist, irgendwann werden die Playbooks größer und es wird erweitert und es kommen neue Tasks dazu. Und Tina ist wie ihre Kollegen immer bemüht, mehr oder weniger in der dritten Normalform zu schreiben. Na, das ist so das große Ziel, das wird nicht immer gelingen, aber man kann ja zumindest versuchen, in die Richtung zu laufen. Und deswegen wären an manchen Stellen auch einfach nur Task-Files included, weil die genau so in einer anderen Form, in einem anderen Playbook verwendet werden. Und irgendwann passiert es, dass Tina ein Playbook included. Und wer Insel bekennt, weiß, Playbooks kann man nicht includen, die kann man nur importieren. Und das heißt, das Playbook, was ich importiere, läuft nochmal in einem eigenen Scope. Das läuft genauso, als hätte ich das separat gestartet. Das heißt, das Playbook, was ich importiere, hat eine eigene Parameter von wegen become, also privilege escalation, ja, nein, gather facts, ja, nein, hosts, ja, welche. Und wer ahnt, wo das hingeht? Du ahnst? Ja, genau. So, Tina baut das Playbook, sie hat ihr großes Playbook, wunderschön mit dem Pattern drin, das funktioniert. Es läuft nur auf einem bestimmten Subsatz von Hosts. Und egal, was Tina angibt als Zielhost, es läuft nur definitiv auf die Hosts, die in dieser Gruppe sind. So, jetzt kommt das Playbook dazu als Import und Tina hat nicht geprüft, dass dieses Pattern genauso in dem importierten Playbook steht. Was passiert? Genau, das erste Playbook läuft genauso, wie es gedacht ist, auf diesem Subsatz von Hosts. Und das zweite Playbook läuft los und läuft auf allen Hosts, die in diesem Inventory sind. Das kriegt Tina gar nicht gleich mit. Tina guckt dann nur später rein und ist gleichermaßen entsetzt wie erleichtert. Aus zwei Gründen. Erstens, das Playbook ist tatsächlich auf alle Hosts losgelaufen. Zweitens, das Gather Facts hat so lange gedauert, dass es den gesamten Job-Timeout gerissen hat und ist nichts passiert. Also, ja. Tina hatte Glück. Tina ist auch einigermaßen ein bisschen durch den Wind und geht erstmal nach Hause und ihr Kollege übernimmt. Tina ist aber auch die Göttin des Todes. Ihr Kollege ist auf Arbeit, der hat das gar nicht mitgekriegt, nur am Rande, hat sich kurz amüsiert und macht weiter. Und er hat auch ein konkretes Problem. Und zwar hat er einen Satz von fast 100 Hosts. Und auf diesen 100 Hosts braucht er eine Konfiguration, die an einer bestimmten Stelle zu finden ist, und zwar in seinem PHP-IPAM. Wer kennt PHP-IPAM? Ja, PHP-IPAM ist ein Adressverwaltungstool, wo ich meine DNS-Adressen verwalten und mitschreiben kann. PHP-IPAM ist jetzt nicht... Eleganz ist nicht das erste Wort, was mir in den Sinn kommt, wenn ich PHP-IPAM höre. Und es hat jetzt auch nicht so viel diesen Lebenszyklus, dass sich sehr, sehr viel immer zu ändert, dass das weiterentwickelt wird. Es wird entwickelt, aber sehr, sehr langsam und es ist sehr, sehr roh und es wird nur das Nötigste. Aber es funktioniert. Es ist sehr roh, aber es funktioniert. Also PHP alleine ist schon nicht elegant, aber es funktioniert. So. Er hat quasi die Informationen im PHP-IPAM stehen und die möchte er auf 70 Hosts verteilen. Na, wie jedes andere Thema davon skaliert halt mit Hand furchtbar schlecht. Und er hat auch keine Lust dazu. Also geht er wieder zu Ansible zurück und versucht das mit Ansible zu lösen. Und es gibt keine Module, weil das PHP-IPAM auch ein bisschen älter ist schon, gibt es keine Ansible-Module. Aber dem Kollegen Rudi fällt ein, dass er vor einer Weile mal eine Toolbox geschrieben hat. Mit Python. In Python. Noch bevor Rudi Ansible eingesetzt hat. Und die Toolbox geht an die API von PHP-IPAM und ist in der Lage, Informationen dort rauszuziehen. So, das heißt, er geht dorthin, greift die Toolbox, erweitert das auf die Funktionen, die er braucht. Es geht an der Stelle um Netz- und Host-Informationen, die er dann quasi auf anderen Hosts irgendwo in der Config fallen lassen muss. Und jetzt hat er ähnliche Herausforderungen wieder wie Torben vorhin mit, wo lasse ich das laufen? Und Rudi kommt zum gleichen Schluss. Die Toolbox kommt ins EEI, wird dort ausgeführt. Das hat zur Folge, dass er quasi einfach nur aus dem laufenden Prozess direkt von dem Host aus, auf dem er die Config schreibt, an die API vom PHP IPAM gehen kann, dort sich die nötigen Informationen raussucht, das entsprechend aufbereitet, in der Config fallen lässt, fertig, funktioniert. Hat ein bisschen Zeit gedauert, aber, und ist auch nichts davon ist wirklich richtig schön, weder die Toolbox, noch das PHP, noch das PHP IPAM, aber es funktioniert seit Jahren jetzt zuverlässig, es läuft einfach vor sich hin. Ne? Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man das PHP ab und zu mal hochzieht. Das war's. Gut, Torben ist ein Genie. Torben kann Windows bedienen. Ich bin kein Genie, ich kann das nicht bedienen. Also ich kann es bedienen, aber ich will es nicht bedienen. Aber auch Genies kommen an ihre Grenzen. Besonders was so gewisse Designentscheidungen von Fenstergröße, Fensteranordnung, wie ich überhaupt zu diesem Dialog komme, angeht oder wie ich ne, manchmal die Dialoge nicht in der Größe ändern kann. Und das ist einfach alles sehr, 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 sehr fummelig und sehr, 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 sehr hässlich. Und obwohl Torben Genie ist, stellt er das auch irgendwann fest, dass ihm das zu fummelig ist. Und Torben hat nicht sehr oft, aber ab und zu mal einen User anzulegen im AD. Und weil das eben so fummelig ist, hat Torben irgendwann die Faxen dicke und baut sich ein PowerShell-Skript. Und im Grunde ist es so, das, was Torben an Informationen hat, um den User anzulegen, sind eigentlich nur drei Sachen. Ne? Ein Name, der relativ einzigartig ist, einen Kürzel intern und keine Ahnung, E-Mail-Adresse. Aber selbst die E-Mail-Adresse kann er aus dem Namen zusammenbauen. Und es ist gar nicht nötig, durch 10 Dialoge zu klickern und überall die gleiche Information in einer verschiedenen Form einzutragen. Das kann das PowerShell-Skript erledigen. Und er schreibt das so, dass er im Prinzip diese Information, die einzigartig ist, das sind genau drei Fragen, die muss er dort eintragen. Ah ja, die Telefonnummer war die dritte. Die muss er dort eintragen und alles andere kann das PowerShell-Skript in irgendeiner Form dann aus diesen Daten zusammenbauen. Sei es die E-Mail-Adresse, sei es, ne? Ihr könnt euch das denken. So, und das Skript startet, er kriegt die drei Fragen gestellt, das Skript legt den User an, fertig. Er muss sich nicht durch Windows-Fenster klicken. Okay. Na, dann müssen wir uns mit beeilen. Gut, Torben ist zufrieden. Torben ist glücklich, Torben ist zufrieden. Kommen wir wieder zu Tina zurück. Tina hat sich beruhigt und Tina hat Software zu deployen. Und Tina möchte das auch nicht mit Hand machen. Das ist ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr Orgie. Weil Tina benutzt Wadin, Graphviz, ODF-Toolkit, alles Mögliche. Und wer kennt Jenkins? Ja, auch fast alle. Gut, dann sage ich da nichts dazu. Tina benutzt Jenkins. Machen wir es kurz. Die Einrichtung ist ein bisschen eine Orgie. Aber wenn es einmal läuft, läuft's. Ich habe gerade eben vor der Tür mich mit jemandem unterhalten, die machen sogar Ansible mit Jenkins. Super Idee, werde ich mir mal angucken. Tina hat es eingerichtet und jetzt läuft das so, dass Tina eben ihre Software deployen kann oder redeployen kann mit einigen Werkzeugen, die noch genutzt werden. Jenkins geht zur Codebasis, holt sich die Codebasis, geht zum Plugins, holt sich die Plugins, kompiliert das alles, baut das und deployt das auf einen Tomcat mit einer Downtime für Redeployment von unter einer Minute. Produktive Anwendung. Läuft so, dass das in der Firma von Tina in der Mittagspause die Entwickler mal schreiben, hier um 12 ist das mal kurz weg, plupp, F5 drücken, ist es wieder da. Rudi ist auch ein Genie. Rudi kann Oracle bedienen. Und Rudi muss Oracle patchen. Und wer hat schon mal Oracle-Datenbanken gepatcht mit Opatch oder Opatch Auto? Keiner. Sehr schön. Das dauert. Das dauert ungefähr anderthalb Stunde, wenn es läuft, wenn es funktioniert. Und das ist nicht immer gegeben. Und darauf hat Rudi auch langsam keine Lust mehr, dass das so lange dauert, weil viel davon ist auch Wartezeit. Und Rudi setzt sich hin und baut zugegebenermaßen sehr, sehr aufwendig, was sehr, sehr viel Arbeit macht. Aber Rudi hat es hingekriegt. Rudi hat das Patching von Oracle-Datenbanken in Ansible fast vollumfänglich. Manchmal geht was nicht so, wie es antizipiert ist oder gibt neue Features, dann muss er das anpassen. Aber Rudi kann mit Ansible Oracle-Datenbanken in 15 bis 20 Minuten patchen. Komplett. Also ein bisschen was ist noch händisch gemacht. was zu kompliziert ist umzusetzen. Und da schließt sich der Kreis. Da muss ich jetzt immer noch ein bisschen beeilen. Ja, genau, da schließt sich der Kreis. Rudi hat sich vorneweg Gedanken gemacht, wie weit muss er es umsetzen? Wie weit muss er gehen, um zuerst mal zu einem Quick Win zu kommen oder zu einem effektiven Win? Und das ist im Prinzip auch das Fazit, was jetzt hier hinten rausfällt. Wenn ihr euch nichts mitnehmt, dann merkt euch das. Habt ihr größere Automatisierungsprojekte? Macht es nicht alles auf einmal. Strukturiert das, geht vorn ran, sammelt erstmal Erfahrungen im Kleinen. Überlegt euch, was sind Low-Hanging Foods, die ich erstmal greifen kann. Sei es nur, wir machen händisch was und prüfen mit Ansible nur das Ergebnis und bauen dann einen Report. Ne, dass wir schauen, okay, erstmal Erfahrungen sammeln. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man, keine Ahnung, 7 Collections mit 70 Rollen hat und plötzlich die gesamte Nomenklatur umändern muss. Das zwangsläufig, ne, vergesse ich an irgendeiner Stelle das richtig durchzuziehen, an irgendeiner Stelle mache ich es falsch und zwangsläufig habe ich hinterher haufenweise Arbeit, die ganzen einzelnen Fehler rauszufummeln. Es ist möglich, das ist das Schöne an Ansible, es ist quasi nur Text, ich kann greppen, aber ich grepp mich halt auch tot im Zweifelsfall, um diese ganzen Fehler dann aufzuräumen. Überlegt euch, was ist das absolute Muss, was ist der erste Schritt, baut schöne Meilensteine, überlegt euch auch mal, es muss nicht immer der riesengroße Hammer sein, auch vor dem Hintergrund habe ich einen zentralen Monolith, der alles regelt zentral und der ist nicht da, geht meine ganze Automatisierung nicht. Habe ich meine Grundjobs auf alle Maschinen verteilt, ist das egal, ich kann die Hälfte wegschmeißen und die andere Hälfte funktioniert einfach weiter, weil die Prozesse einfach in sich laufen. Ist nicht immer gegeben, muss man sich überlegen, wo es passt, wo es nicht passt. Auf jeden Fall, wenn ich meine Projekte nicht strukturiere, kann ich es auch nicht steuern. Und das ist ein Learning, was ich persönlich mitgenommen habe aus diversen anderen, diversen großen Projekten, auch anderen Projekten. Wenn ich nicht vorneweg mir überlege, wie meine Meilensteine sind, was meine MVPs sind, was meine wichtigsten Schritte sind und so weiter, dann kann ich das Projekt nicht steuern. Und ich muss mich nicht wundern, dass ich 3000 Stunden irgendwo versenke und dann zu tun habe, zu einem ROI zu kommen. Jetzt noch ganz kurz. Dieser Tintenfisch war auf einigen Folien zu sehen. Ihr könnt den QR-Code scannen, ist ein Gewinnspiel. Da taucht ihr eine Seite auf, ihr braucht nur die E-Mail-Adresse eintragen und wie viele Tintenfische ihr gezählt habt. Wer sie mitgezählt hat, macht eine Schätzung, wenn ihr es nicht gezählt habt. Es gibt zu gewinnen T-Shirts und YubiKeys.
Ja, schon mal danke. Jetzt haben wir ja noch ein paar Minuten vielleicht Zeit für etwaige Fragen. Sollte sein, einfach reinrufen, weil bei der Fülle werden wir jetzt kein Mikro durchreichen, sondern wir werden es dann die Frage auch für die Aufzeichnung einfach nochmal wiederholen. Gibt es Fragen, Anregungen, Meinungen? Ja, und was ist der Unterschied zwischen dem Federal, also bei der Federal-Seite, das Sudo-Tool und Become?
Become ist eine Anweisung im Playbook, dass Ansible die Privilegien eskalieren soll. Also sonst nimmt Ansible einfach den Ansible-User und versucht, Dinge auszuführen. Aber wenn ich Pakete installieren will, wird das nicht klappen in der Regel. Und das Sudo in der Linux Fedora Collection, das ist was ganz anderes. Das ist eine Rolle. Das ist eine Rolle, die dazu gedacht ist, Sudo zu konfigurieren, also Sudo-Files zu konfigurieren. Das hat eigentlich nichts mehr, das sind zwei Stellenwelten.
Noch Fragen? Da hinten. Einfach reinrufen.
Ja, einfach.
Also die Frage war, habt ihr eine Lösung mit Ansible, was zu kopieren wegen der Geschwindigkeit. Wohin? Nochmal? Mit Become, weil das langsam ist. Async funktioniert auch nicht richtig.
Ansible ist gut, Ansible kann nicht alles super gut. Also Ansible hat auch wirklich, also das ganze Konstrukt hat auch seine Schwächen. Ich kann mir immer nur raussuchen, wo ich meine Schwächen haben will. Habe ich die Schwächen bei der Ausführung oder habe ich die Schwächen bei der Designzeit? mach ich mir das Leben leichter oder dort. Aber das ist ein Thema. Ich denke, da können wir vor der Tür lieber noch mal irgendwie ein bisschen sinnieren. Das ist sinnvoller. Da sprich mich gern an, draußen vor der Tür.
Noch.
Kommt drauf an,
wie gut es angesetzt ist. Erstmal die Frage, können durch Ansible Arbeitsplätze wegfallen?
Ja, kommt drauf an. Wenn man sich an manchen von den Beispielen orientiert, schafft das eher Arbeitsplätze.
Möglicherweise aber Führungskräfte, weil die da nichts mehr zu tun haben, aber...
Das ist auch eine Fehlannahme.
Dann danke für den Besuch und
ja, ciao.